Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Kraftortfamilie. Heute bin ich nicht alleine hier. Ich habe die wundervolle Mandy mit eingeladen. Sie ist Ergotherapeutin und Familientherapeutin und wir haben wieder ein spannendes Thema. Doch am Anfang möchte ich ihr erstmal die Gelegenheit geben, dass sie sich kurz vorstellt. Also liebe Mandy, erzähl kurz, wer du bist, was du machst.
Ja, das mache ich. Also erstmal vielen lieben Dank für deine Einladung. Und die Idee, das gemeinsam aufnehmen zu wollen. Ich bin Mandy, ich bin 42 Jahre, bin Ergotherapeutin vom Grundberuf und habe 2007 eine eigene Praxis in Bernburg aufgemacht. Und meine Vision war damals, mich auf Kinder zu spezialisieren. Und das habe ich dann auch gemacht und habe aber so im Arbeiten gemerkt, dass die Förderung am Kind zwar gut gelingt, aber dass der Übertrag ins familiäre häusliche Umfeld eine Herausforderung war. Und habe dann trotz allem noch eine Weile in dem Bereich weitergemacht, wie das so ist. Man stellt es ja nicht immer alles gleich in Frage, sondern man arbeitet und macht so seine Erfahrung und entwickelt irgendwann eine Unzufriedenheit. Und wenn Unzufriedenheit da ist, bewegt uns das dann doch, etwas zu verändern. Und habe dann mich damit auseinandergesetzt, wie kann ich das besser schaffen, Eltern ins Boot zu holen. Und habe dann mich erkundigt und bin auf die Idee gekommen, der Familientherapiebereich wäre vielleicht etwas, was gut da reinpassen würde. Und so bin ich zu der Ausbildung gestartet.
Mega spannend. Wir hatten uns ja auch schon mal drüber unterhalten. Ja, einfach dieser Punkt, es ist schön und gut und auch wirklich wichtig, mit den Kindern zu arbeiten. Aber das ist ja, es ist eine Stellschraube und um wirklich effektiv zu arbeiten, braucht es einfach die gesamte Familie. Da vielleicht nochmal, mit was für Hauptanliegen, also welches Ziel waren oder sind die meisten Kinder, die zu dir gekommen sind oder auch jetzt noch kommen, welche Herausforderungen haben die, warum werden sie zu dir in die Ergotherapie geschickt? Also was sind so die, ich sag's mal, diese Baustellen?
Genau. Also spannend ist auch, man kann tatsächlich, wenn man so ein Stückchen das analysiert und vielleicht auch sich so ein bisschen Übersicht verschafft, kann man sogar beobachten, dass es so alle 2 Jahre so ein Hype von Diagnosen gibt. Und es, also angefangen hat es tatsächlich, die klassischen Pädiatrieaufträge waren immer Kinder mit Auftrag von Konzentrations- und Aufmerksamkeitsstörungen. Später kriegte das nochmal einen anderen Namen. Dann waren das alles in auffällige Kinder mit ADS und ADHS. Und unter anderem haben wir aber immer Kinder, die wir begleiten mit Entwicklungsstörungen und eben Auffälligkeiten im Verhalten. Und da sind wir eigentlich schon wieder an dem Punkt, ein Kind ist nicht einfach auffällig im Verhalten. Ein Kind ist eigentlich was ganz Tolles und wir können ganz viel von Kindern lernen und uns abgucken, weil die ganz viel im Alltag mit einer Leichtigkeit schaffen, die uns irgendwo verloren geht im Laufe des Lebens. Aber genau da ist der Knackpunkt, wenn die auffällig werden, dann stimmt irgendwas in dem System nicht. Und deswegen war die Ausbildung zur Familientherapeutin tatsächlich die richtige Entscheidung, weil es immer im System hingeschaut werden muss.
Genau, genau. Also das ist genau mein Ansatz, auch meine Meinung, dass die Kinder, die sind die Symptomträger, die zeigen auf, Achtung, es stimmt was nicht. Das Kind ist nie das Problem oder ist nie diese Baustelle, ja, sondern es hat immer was im System zu tun. Und das Kind sagt einfach nur durch eine entsprechende Auffälligkeit, schaut mal hin, hier, mir fehlt was oder irgendwas stimmt da nicht. Und dass da im ganzen System geschaut werden muss und nicht nur an dem Kind zu doktern. Ja. Ab welchem Alter kommen die Kinder so im Schnitt zu dir? Also oder was sind so die jüngsten Kinder?
Also tatsächlich sind die Jüngsten kommen schon, also es ist ganz unterschiedlich vom Krankheitsbild, aber wenn die eine Entwicklungsstörung haben, dann sind die Kleinsten tatsächlich schon mit 2, 3 bei uns. Genau. Ja, weil dann oft noch Reflexe nicht verwachsen sind und dann tatsächlich in der Entwicklung Bausteine fehlen, die einfach mit unterstützt und gefördert werden müssen.
Ja, ja.
Ja.
Und du hast jetzt beides im Vergleich. Einmal, wo du nur mit den Kindern gearbeitet hast und jetzt, wo du auch die ganze Familie mit ins Boot holst. Wie sind da so deine Erfahrungen? was den Fortschritt betrifft oder auch einfach die Nachhaltigkeit, kannst du dazu was sagen, wie lange ja du mit den Kindern gearbeitet hast, als sie alleine waren und jetzt, wo du die ganze Familie mit ins Boot nimmst?
Auf jeden Fall. Also bei uns ist es ja tatsächlich noch so, wir als Ergotherapeuten haben das schon, finde ich, einen sehr großen Luxus, dass wir wenig eingeschränkt werden von den Krankenkassen und dass Kinder tatsächlich über Jahre betreut werden können. Das sollte aber nie ein therapeutisches Ziel sein. Also ich finde immer, wenn man so arbeitet, dann arbeitet man qualitativ tatsächlich nicht zielstrebig, weil letztendlich die Kinder in der Entwicklung eine Unterstützung brauchen und wir das aber gut hinbekommen, wenn wir Eltern anleiten, dass die einfach auch einen Blick gewinnen, wie kann ich das im Alltag viel schneller auch hinbekommen, ne? Und wenn ich das schaffe, dann reichen halt wirklich auch 20, 30 Behandlungen ohne Probleme aus, wo man sagt, da habe ich schon ein gutes Ergebnis erzielen können. Es ist aber ein Unterschied, ob ich von einem Kind spreche, was einfach in der Entwicklung eine Störung aufweist oder ob ich eine neurologische Störung habe. Bei neurologischen Störungen ist es immer umfangreicher und da kann es tatsächlich sein, dass man über Jahre begleitet, weil da einfach nochmal andere Dinge angestoßen werden, ne? Aber ansonsten sollte immer das Ziel sein, dass Kurzbehandlungen stattfinden. Dann sollte es auch immer Übungen für das häusliche Umfeld geben. Und wenn dann noch Defizite beobachtet werden, dass man dann lieber nochmal zusammenkommt und guckt, okay, woran liegt es denn jetzt noch? Und was könnte man zusätzlich vielleicht nochmal vielleicht gemeinsam erarbeiten oder vielleicht auch nochmal neue Ideen austauschen, was man noch zusätzlich machen kann?
Ja. Du hast ja vorhin auch gerade gesagt, dass bei neurologischen Störungen das durchaus länger, auch über Jahre, die Begleitung ist. Von deinen Klienten, wie ist da das Verhältnis, die wirklich eine neurologische Störung dahinter ist und was jetzt eine Entwicklungsverzögerung ist? Also Zinssatz, wie viel die neurologischen Störungen sind.
Ja, also das ist tatsächlich, hat sich das in den Jahren gewandelt. Und mittlerweile muss man wirklich sagen, neurologische Störungen begleiten wir vielleicht zu 40% und 60% sind tatsächlich Störungen, die hausgemacht sind, ne? Weil einfach, so, wie du das vorhin schon gesagt hast, dass die Kinder dann Symptomträger sind, Auffälligkeiten in der Kita zeigen, in der Schule zeigen. Und dann gibt's oft ja ein Elterngespräch, Entwicklungsgespräche, wo die Eltern ins Boot geholt werden und wo dann eben vermittelt wird, dass mit dem Kind irgendwas nicht stimmt und die sollen sich mal Hilfe holen. Das sind ja immer so die Sätze, die wir hören in den ersten Gesprächen. Und dann kommen die Eltern zu uns und wir hinterfragen dann natürlich auch ganz viel und gucken, wie sind denn die Systeme? Sind Mama und Papa noch zusammen oder ist es vielleicht auch eine Trennung, die vorliegt, die vielleicht das Verhalten gerade so ein bisschen schwierig macht, wa? Und das ist tatsächlich in den größten Fällen so. Also dass wirklich die Umstände, die zu Hause dann einfach da sind, wirklich ein Problem sind. Oder wenn die Väter zum Beispiel auf Montage sind und die Mamas dann alleine die Kinder die Woche über großziehen, ist ja auch ein ganz anderes Stresslevel da. Und dieses Stresslevel überträgt sich oft auf Kinder. Und deswegen sind die dann natürlich auch unruhiger und finden viel schlechter zu sich selbst zurück.
Genau, also die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass es spielen so viele Faktoren rein, ja. Und das sind manchmal Dinge, die man als Eltern gar nicht auf dem Schirm hat, ja. Wo man sagt, ja, okay, der Papa, der ist zu viel auf Arbeiten oder es hat sich da ein bisschen was geändert, dass man da gar nicht vielleicht unbedingt die Eltern auf die Idee kommt, dass das schon der Grund sein könnte, warum
genau.
Das jetzt erstmal, ja, sich einfach wieder neu in diese Rolle finden muss und da auch diese Begleitung braucht, ja.
Genau. Gerade was du jetzt sagst, Begleitung braucht, was ihr oft auch tatsächlich in Gesprächen raushören, dass wir viel von unseren Kindern erwarten. Also erwarten zum Beispiel, dass das eben alleine abends ins Bett geht und da gut zur Ruhe kommt. Und ich finde immer, da ist so ein Beispiel, was tut uns denn gut, wenn wir ins Bett gehen? Natürlich schlafen wir ganz anders ein, wenn der Partner neben uns liegt, ne? Wenn man sich vielleicht ankuscheln kann, wenn man vielleicht nochmal ins Gespräch gehen kann, den Alltag so ein Stückchen reflektieren darf. Das hilft uns alles, um runterzufahren, um gut in die Nacht zu starten. Und wenn ich aber erwarte, dass mein Kind nach einem Kindergartentag, wo vielleicht auch die Erzieherin gestresst war und vielleicht das eine oder andere vielleicht auch negativ erlebt hat, kann ich nicht erwarten, dass das Kind mit einer Selbstverständlichkeit sich abends ruhig ins Bett legt und einschläft. Also es darf dann auch mal traurig sein, es darf vielleicht auch mal nochmal nach Mama rufen, weil es vielleicht doch nochmal in den Arm genommen werden möchte oder einfach ein Stückchen noch, einfach eine Zeit zu haben, ein Buch vorzulesen, gemeinsam eine Musik zu hören, dass auch da dieses Gefühl sich einstellen darf, der Tag kommt zum Ende, es darf eine Ruhe einkehren und man darf jetzt auch wirklich in den Schlaf finden.
Genau, und eben unsere Kinder im Kindergarten, in der Grundschule, die haben auch lange und anstrengende Tage hinter sich, aber sie kommunizieren das noch nicht so, wie wir das machen, dass sie sagen, boah, das war halt so anstrengend, der Chef hat mich genervt und was auch immer bei uns auf Arbeit los ist. Kinder kommunizieren das anders. Also ich erlebe es auch bei meinem Jüngsten, der ist jetzt 2,5, dass er manchmal aus der Kita einfach nur schreit. Da ist alles falsch, es gibt aus meiner Sicht gar keinen Grund dazu. Aber mir ist dieses Bewusstsein klar, dass ein Kind mit 2,5 natürlich noch nicht mir sagen kann, oh Mama, das im Kindergarten war halt so anstrengend, die Erzieherin hat mich genervt und das Kind hat mir die Schaufel weggenommen. So sprechen 2-jährige Kinder nicht oder auch nicht 4-jährige, ja. Und das dürfen wir als Eltern, das darf uns bewusst werden, dass Kinder auf einer ganz anderen Art und Weise kommunizieren, einfach ihren Alter entsprechend. Und dass wir das nicht abstempeln als, reiß dich doch mal zusammen und es gibt doch gar keinen Grund zu schreien, sondern dass wir da sensibel sind und erkennen, okay, mein Kind sagt mir dadurch, mir ist gerade alles zu viel, ich brauche dich. Und das sage ich auch immer meinen Eltern, wenn eure Kinder Wutausbrüche oder was auch immer haben, wie sie reagieren, die machen das nie, um euch als Eltern zu ärgern. Sie handeln immer aus ihren eigenen Bedürfnissen raus. Also Kinder sind nicht bezogen, ja, in dieser Hinsicht. Sie wollen natürlich kooperieren, aber wenn zu viel ist, dann ist einfach zu viel. Aber es geht nie darum, dass das Kind bewusst macht, oh Mama, ich ärgere dich jetzt und deswegen habe ich meinen Wutausbruch jetzt hier im Einkaufshaus oder wo auch immer. Also das dürfen uns wirklich alle ganz dick auf die Stirn schreiben. Das Kind handelt nie gegen mich, immer nur für sich.
Das stimmt. Ich sehe das immer, wenn ich, also zum Beispiel meine Tochter, die ist ja jetzt 11 und die ist jetzt auch gerade zu Hause. Die musste zu Hause bleiben, weil die hat ein ganz dickes Auge und dann nehme ich die natürlich auch mit auf Arbeit. Und die war gestern, weil ich einen kurzen Tag hatte, mit auf Arbeit. Und nach also 4 Stunden, wo sie sich tatsächlich selbst beschäftigt hat, was ja auch schon eine Leistung ist, sind wir dann nach Hause gefahren und die hat tatsächlich im Auto geschlafen. Und da finde ich, da kriegt man dann auch immer noch mal ein Bewusstsein, selbst mit 11 sind es alles neue Eindrücke. Es sind alles Dinge, die verarbeitet werden müssen und dann sind die wirklich auch kaputt. Und wenn man so einen Kita-Alltag anguckt, die meisten Kinder im Kita-Alltag sind meistens bis 16, 17 Uhr in der Kita und dann bleibt ja von so einem Alltag auch nicht mehr viel über. Und das erleben wir auch ganz oft, dass dann, wenn die 16 Uhr von der Kita geholt werden, 17 Uhr noch zur Therapie kommen sollen und dann sollen wir noch ein Konzentrationstraining machen. Also das ist eigentlich gar nicht möglich. Da probieren wir auch immer ein Bewusstsein zu schaffen, auch zu organisieren, dass vielleicht dann doch eine Oma mitkommt, die die Zeit mit abdeckt, gerade wenn es um Konzentration geht, weil das kann man nicht abends 17 Uhr machen. Also das würde uns auch schwer fallen, dass wir bei solchen Dingen einfach keine Konzentration mehr um diese Zeit aufbringen können. Aber das ist tatsächlich der Alltag, den unsere Kinder jeden Tag durchleben. Und das ist schon nicht ohne, wenn man bewusst drüber nachdenkt.
Genau, das ist so wichtig, dass wir im Prinzip als Eltern nicht vergessen, dass für unsere Kinder ist der Kita-Alltag wie ein Arbeitsalltag. Und das ist, manche Kitas haben ja direkt auch Schließzeiten im Sommer, beziehungsweise weiß ich von fast allen Kitas, die wirklich auch darauf achten, dass mal ein Kind, also jedes Kind wenigstens 2 Wochen am Stück auch Urlaub hat. Weil wenn man sagt, okay, macht man ein verlängertes Wochenende, man ist mal einen Freitag raus oder irgendwas, das ist schön und gut. Aber wir kennen es ja selber von uns, ja. 2 Wochen Urlaub, die gehen weg wie nichts. Nach 2 Wochen fängt es eigentlich gerade an, wo man sagt, okay, jetzt komme ich runter. Und wo wir das unseren Kindern auch einfach zugestehen dürfen und müssen, dass sie genauso ihre Auszeiten, ihre Pausen brauchen und es genauso genießen, zu Hause zu sein und nicht von früh bis spät in der Kita zu sein. Das dafür das Bewusstsein auch bei uns Eltern.
Ja. Genau, also das probieren wir tatsächlich auch im Therapierahmen umzusetzen, dass wenn die Ferien losgehen, auch die Kinder in der Zeit keine Termine bekommen, um da einfach auch Luft holen zu dürfen, ne? Dass die auch spüren, dass jetzt ein anderer Rhythmus da ist und dass man einfach auch die Zeit mit der Familie tatsächlich auch noch mal bewusst erleben darf.
Und wie ist da deine Erfahrung mit den Eltern? Nimmst du das leicht an oder ist denn das schon bewusst? Oder wie ist das so deine Erfahrung mit den Eltern, mit denen du arbeitest? Oder musst du das denen schon viel erklären und den Hintergründe? Oder wie ticken da die Eltern so? Was sind deine Erfahrungen?
Das ist unterschiedlich. Also es gibt Eltern, die sind dankbar dafür. Und dann gibt's aber auch Eltern, die sagen, aber jetzt habe ich gerade mal Zeit, da können wir sogar auch zweimal in der Woche machen. Dann ist das doch viel schneller abgearbeitet. Aber darum geht's ja nicht. Sondern es geht ja wirklich darum, dass man eben, wenn so eine Baustelle irgendwo ist, dass man die gemeinsam angeht und auch das braucht so ein Stück weit Zeit und eben vor allen Dingen immer ein Bewusstsein, dass man eben da erstmal gemeinsam auch ein Stückchen im Weg finden sollte.
Ja.
Aber das ist wirklich unterschiedlich. Also manche atmen durch und sind dankbar und freuen sich dann, wenn sie nach 6 Wochen wiederkommen können. Und bei manchen, die hätten es eben gerne alles erledigt. So, ne? Das ist, da sind wir wieder in diesem Abarbeiten. Weil dann habe ich meine Pflicht gemacht und dann wird das mit dem Kind schon viel besser funktionieren und dann kann das nach den Ferien vielleicht auch entspannter sein in der Schule. Aber das ist eben gar nicht das Ziel dahinter.
Also das sagt, das muss ich auch gerade daran denken, weil das ist ja irgendwo unsere Gesellschaft. Das muss immer alles gleich und sofort sein. Mhm. 3 Tage zu warten, das ist ja schon, das grenzt ja schon fast an ein Ding der Unmöglichkeit. Ja, also es muss immer alles instant und sofort. Und ich glaube, da dürfen und müssen wir auch einfach diesen Druck rausnehmen. Gerade was unsere Kinder, unsere Familie betrifft. Ja, es sind keine Maschinen, keine Roboter. Es braucht Zeit. Und das ist dann auch viel nachhaltiger. Also meiner Meinung und meiner Erfahrung nach, dass man das wirklich in dem Tempo des Kindes macht. Und nicht, okay, wir machen jetzt einen Termin nach dem anderen und haben dadurch eigentlich auch wieder noch mehr Stress und noch mehr Termine. Nur um es irgendwie von der To-Do-Liste wieder schnell runterzubekommen. Dass man sich dafür wirklich die Zeit nimmt, die es braucht.
Stimmt, ja. Aber das sind wirklich, glaube ich, die größte Herausforderung im Alltag, wirklich eine gute Zeit zu finden, weil der Alltag in dem Familienleben in der heutigen Zeit sehr vollgepackt ist. Also das merken wir auch, wenn wir so die Befundaufnahme machen und vieles hinterfragen, dass dann eben jeder Tag mit etwas gefüllt ist. Und das ist oft die Musikschule an einem Montag. Dienstag wird ein Hobby nachgegangen, ne? Mittwoch trifft man sich mit Freunden, weil man auf den Spielplatz geht und die anderen Kinder auch da sind. Donnerstag ist nochmal das Training und Freitag ist, dass irgendwas Verplantes mit der Familie noch ist, weil vielleicht der Einkauf erledigt werden muss oder so. Also da ist nirgendwo Zeit, wo man sagen darf, okay, und wo ist die Stelle, wo die Mama einfach mal Luft holen darf, der Papa Luft holen darf und wo das Kind einfach nur Kind sein darf und ein kindliches Bedürfnis ist, einfach auch zu spielen, sich in der Entwicklung auch zu entdecken und Dinge auszuprobieren. Aber ausprobieren kann ich eben Dinge nur, wenn ich auch eine Zeit dafür habe. Und das ist ein ganz großes Problem, dass wir immer denken, wir müssen unsere Kinder bedienen in irgendeiner Form. Und das müssen wir gar nicht, sondern es ist viel schöner zu beobachten, wenn ich mal irgendwo auf den Spielplatz gehe, was nimmt sich denn mein Kind? Was braucht's denn gerade? Weil die wissen das von ganz alleine. Und oft kann man beobachten, lieben Kinder zu schaukeln. Das machen die auch manchmal stundenlang, weil diese Bewegung, das Hin- und Herschaukelns immer etwas Beruhigendes hat. Und geht wieder in diesen Ursprung zurück, als Mama mich noch getragen hat. Also es hat immer etwas mit Fürsorge zu tun und auch etwas Wärmendes, so, ne? Ja.
Genau, das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt. Den Kindern Zeit geben zum Spielen und auch wirklich mal diese Erfahrung zu machen, mir ist langweilig. Dadurch wird Kreativität angeregt oder auch und zum Runterkommen oder was auch immer. Also das habe ich auch bei der Kleine, wie gesagt, der ist 2,5, der hat jetzt noch keine wöchentlichen festen Aktivitäten. Und bei der Großen, die ist auch 10, habe ich gesagt, 2 Termine in der Woche, mehr nicht. Also das ist so, dass sie dann 3 Tage in der Woche diese frei, ob sie sich mit Freunden treffen möchte. Natürlich mit 10 spielen Freunde noch immer eine größere Rolle. Genau, aber da habe ich eigentlich schon von Anfang an drauf geachtet, nicht so viele Termine reinzustecken, dass sie wirklich Zeit hat zum Spielen oder zum spontan irgendwas was machen, wonach es gerade ist. Und dass sie auch die Erfahrung machen darf, mir ist langweilig. Also da habe ich auch immer viel Wert drauf gelegt, weil dadurch lernen und begreifen unsere Kinder die Welt durch das Spiel. Das ist wirklich das Wichtigste, was wir unseren Kindern ermöglichen dürfen, die Spielzeit.
Genau. Das ist ja auch die schönste Zeit.
Du hattest ja vorhin auch gesagt, dass ihr Eltern im Prinzip anleitet, wie sie ihre Kinder unterstützen können. Was ist deiner Meinung nach, was Eltern vielleicht auch schon präventiv tun können, damit es gar nicht erst zu einer Entwicklungsverzögerung kommt? Also, dass sie vielleicht gar nicht erst zur Ergotherapie müssen. Was sind so deiner Meinung nach, deiner Erfahrung nach, die Punkte, die Eltern wirklich im Fokus haben sollten? Wo können sie da ihre Kinder gut fördern?
Ja, also ich finde, das ist eben immer das Schöne, dass wir als Ergotherapeuten tatsächlich immer den Blick für den Alltag haben. Und ich finde, wenn wir unsere Kinder im Alltag einfach mit einbinden, dann ist das Förderung genug. Also was man ganz oft beobachten kann, ich habe eine Zeit lang im integrativen Kindergarten mitgearbeitet und durfte beobachten, wie Eltern früh ihre Kinder bringen. Dann sieht man schon oft, dass die sehr gestresst kommen. Und dann fragt man sich natürlich, Mensch, der Tag hat doch gerade angefangen, warum sind die denn so gestresst, ne? Und da sieht man wieder, dass auch wir Eltern uns oft hinterfragen müssen, ob wir ein gutes Zeitmanagement haben oder ob wir nicht vielleicht doch eine Stunde eher aufstehen sollten, um Dinge einfach mit mehr Gelassenheit zu starten und ich das Kind dann auch vielleicht mit einer ganz anderen Ruhe in den Kinderalltag begleiten kann. Und was die Resonanz daraus war oft, ich ziehe schnell die Schuhe aus, ich ziehe schnell die Hose aus, ne? Da wird nicht mehr der Klett alleine aufgemacht, sondern das übernimmt dann das Elternteil, weil der Zeitfaktor im Nacken steht. Und wenn diese kleinen Dinge aber im Alltag alleine gemacht werden dürfen, ohne zeitlichen Druck, dann übe ich davon ganz alleine Auge-Hand-Koordination, die Kraftdosierung, weil so ein Klett braucht einfach ein Stückchen auch Kraft, ja? Sich die Hose hochzuziehen, braucht immer Kraft und Auge-Hand-Koordination. Also das sind so kleine Dinge, wo wir halt im Alltag viel abnehmen leider und dadurch viel verloren geht. Kinder können sehr zeitig anfangen, schon ihre Schlitte alleine zu schmieren. Unser Problem ist nur, die sieht nicht perfekt aus. Aber die Schlitte muss nicht perfekt sein, weil die Kinder, die das alleine machen, sagen das auch ganz, ganz dolle mit Stolz. Die habe ich alleine geschmiert, ne? Und dann sieht man das auch und das ist völlig in Ordnung und das ist ein viel gesünderer Prozess, als wenn wir das immer perfekt machen wollen. Das brauchen wir gar nicht und wir können uns auch, finde ich, da viel entspannter zurücklehnen, dass wir gar nicht perfekt sein müssen als Eltern, sondern dass die Kinder wirklich sich ausprobieren dürfen und wenn auch mal die Butter nur auf einer Seite von der Schnitte klebt, das ist überhaupt nicht schlimm. Für das Kind reicht das völlig aus.
Ja, das ist eine super wichtige Erinnerung oder Erkenntnis. Also ich ertappe mich selber ja auch dabei, dass ich mich verkalkuliert habe oder einfach denke, oh, okay, ich habe jetzt keine Nerven mehr, ehe du deine Schuhe angezogen hast oder ausgezogen. Ich mache das schnell, aber es ist richtig, wir dürfen unsere Kinder das alleine machen lassen. Ja, es ist nicht nur, um die ganzen motorischen Entwicklungen da mitzulernen, es ist ja auch diese Selbstwirksamkeit. Das Kind ist stolz wie Bolle, wenn es sich selbst die Schnitte geschmiert hat, selbst die Schuhe zubinden kann oder selber die Schuhe anziehen oder was auch immer, ja. Damit berauben wir unseren Kindern wirklich viele Erfahrungen, die wichtig sind, dass sie auch zu starken Persönlichkeiten heranreiten, was das ihre psychische Stärke betrifft, aber natürlich auch die physiologische, also das Motorische. Und als du sagtest, mit den früh abgehetzt in die Kita kommen, da fiel mir auch ein, als unsere große Tochter 2-3 Jahre alt war, musste ich schon ich musste um 7 auf Arbeit sein. Das heißt, ich habe sie 6:30 in die Kita gebracht. Und zuvor hat sie erst um 9 in die Einrichtung gebracht, als ich noch in der Elternzeit war. Und das war wirklich, wo ich dachte, und sie war auch Langschläfer. Ich dachte mir, oh, mein armes Kind, ich kann sie doch nicht schon um 6 wecken oder gar 5:30. Und habe geguckt, okay, 10 Minuten einfach wecken, anziehen und los. Und das ist ja gar nicht bekommen. Es war wirklich jeden Morgen für sie Stress, dementsprechend auch für mich Stress oder für mich mehr Stress und dadurch löst sie, bis mir das bewusst geworden ist und ich gesagt habe, gut, ich wecke sie mal eine Viertelstunde früher, dass wir noch Zeit haben, dass sie gemütlich munter werden kann, dass wir noch kurz kuscheln können, dass wir noch ein Buch lesen können oder noch was Kurzes, was Kleines essen. Habe ich ausprobiert und es ging wirklich so viel besser. Und mein erster Impuls war, ich dachte, ich kann doch mein Kind nicht so zeitig wecken. Oh, sie soll so viel schlafen wie möglich. Aber ich habe festgestellt, die 10 Minuten oder Viertelstunde, ich weiß nicht mehr genau, wie viel es war, was ich sie dann früher geweckt habe, aber das hat uns den ganzen Morgen entschleunigt.
Auf jeden Fall. Auch das Essen, was du jetzt angesprochen hast, ne, ist auch zum Beispiel ein ganz großer Schwerpunkt, wo wir immer gemeinsam auch hingucken, weil die wenigsten tatsächlich Mahlzeiten gemeinsam auch einnehmen, was sehr, sehr schade ist. Also ich finde immer, ich kann es nachvollziehen, dass man vielleicht früh morgens nicht schafft, gemeinsam zu frühstücken. Aber ich finde immer, abends sollte das immer ein Abschlussritual sein für eine Familie, dass alle gemeinsam am Tisch sitzen, dass auch da das Kind mithelfen darf, den Abendbrottisch zu decken, ne? Dass man auch, ich finde auch, da sieht man, wie viel die Kinder mit einbezogen werden, Handlungsplanung. Wenn ich eine Frage stelle, was brauchen wir denn jetzt? Und das Kind kann mir gar nicht beantworten, was eigentlich mit auf dem Tisch stehen sollte, dann kann man immer davon ausgehen, dass das den Abendbrottisch noch nie mitgedeckt hat, ne? Und da werden so viele Dinge einfach sichtbar durch ganz kleine Aufgaben, wo aber wirklich im Kopf ganz viel passiert von der Struktur. Und da sollte man Kinder immer mit ranführen. Also das ist auch nicht ein großer Zeitfresser. Ein Tisch ist wirklich schnell gedeckt und da kann jeder mit anfassen und sich unter die Arme greifen.
Genau. Und eben von den Beispielen, die du jetzt so genannt hast, das ist Alltag, ja. Also es ist jetzt genau. Nicht, was sagt, ich muss mir irgendwie, keine Ahnung, irgendein teures, pädagogisches, wertvolles Spiel besorgen, was ich da jeden Tag eine halbe Stunde mit meinen Kindern mache. Nein, es sind eigentlich nur diese banalsten Dinge der Welt, die sowieso getan werden, das Kind damit einzubeziehen. Und gleichzeitig, weil es so einfach und banal ist, glaube ich, liegt auch genau da wiederum die Herausforderung. Also es ist auch selbst bei uns. Abends zusammen Abendbrot essen. Jeder kommt anders nach Hause. Der eine hat schon Hunger, der andere hat noch keinen Hunger, weil später Mittag gegessen. Also das ist gar nicht so einfach. Aber dennoch ist es so wichtig, da wirklich zu gucken. Und das kann ja bei jeder Familie anders aussehen. Ja, und das ändert sich auch von, also das sage ich auch mal meinen Eltern, je nach Alter des Kindes muss man einfach verschiedene Routinen und Rituale auch immer wieder anpassen oder wie die Familiensituation ist und die Arbeitszeiten der Eltern und so weiter. Das darf natürlich alles berücksichtigt werden. Wichtig ist, dass man nur regelmäßig immer wieder guckt, funktioniert das noch so? Was können wir anpassen? Und manchmal sind es wirklich ganz banale Sachen. Wir haben zum Beispiel, dass wir abends vom Schlafen gehen, also unabhängig von der guten Nachtgeschichte, dass wir noch zusammen lesen. Und abends, keiner hatte mehr irgendwie Lust dazu und das war immer ein Krampf. Dennoch wollten wir an diesem Ritual festhalten und wir machen das jetzt morgens. Also morgens, bevor die Große in die Schule geht und das 5 Minuten, ja nicht länger, haben wir uns eine Zeit festgelegt, dass da der Papa noch nicht auf Arbeit ist. Ich kann es mir, wie gesagt, ja flexibel einrichten. Und morgens klappt das wirklich gut. Und das ist, wie gesagt, wir haben das lange abends gemacht. Bis wir festgestellt haben, das bringt niemandem was. Und nur machen, weil wir müssen es machen, ist ja auch blöd. Ja, und dann guckt, okay, wir können was anderes in unseren Alltag einpacken. Wir haben es früh probiert. Das hat wunderbar geklappt. Wenn es früh nicht funktioniert hätte, dann hätten wir einfach geguckt, okay, wie kann es denn, an welcher Stelle passt es vielleicht noch besser? Und so darf man das individuell für sich natürlich immer wieder anpassen.
Probieren. Genau. Ja, das ist ja das Schöne, ne? Dass man wirklich, also ich finde, das sieht man auch tatsächlich, dass jedes Alter tatsächlich eine andere Herausforderung so mit sich bringt und dass da wirklich die Alltagsstrukturen angepasst werden müssen, ne? Weil vielleicht der Schulalltag dann sich nach hinten verlagert, weil es vielleicht eine Ganztagsschule ist und das Kind erst um 2 oder um 3 Schluss hat. Und da müssen ja trotzdem noch Hausaufgaben, es muss ein Lernprozess unterstützt werden. Das ist ja auch wirklich ein langer Tag. Also da braucht es ja trotzdem auch immer noch eine Zwischenzeit, wo auch durchgeatmet werden darf und das eigene Bedürfnis nach Spielen oder vielleicht auch manchmal einfach nur mal Fernsehen gucken, um abzuschalten, wo das auch noch ein Stückchen bedient wird.
Ja. Ja. Genau. Und das ist gleichzeitig auch die Erfahrung, die ich mache für viele Eltern. Es ist irgendwo bewusst, dieses, ja, ich weiß, das müsste ich und trotzdem ist es ja schwer, in der Praxis wirklich umzusetzen. Also das theoretisch zu wissen oder auch alle, die ihr jetzt den Podcast hört, ihr habt euch bestimmt schon ganz viele wundervolle, wertvolle Impulse mitgenommen. Doch die große Herausforderung ist ja, wie setzt ihr das in euren Familienalltag um? Dass es jetzt nicht nur dabei bleibt, oh, ich habe den Podcast gehört und war mega toll, die Impulse, und dann sitzt ihr da und denkt, ja, und nun irgendwie funktioniert es trotzdem nicht. Und dafür biete ich ja im Prinzip auch Familienbegleitungen an, um genau zu auf euch individuell abzustimmen, was braucht ihr. Und auch ich arbeite ganzheitlich. Ich gucke nicht nur auf euch als Eltern oder auf euer Kind, sondern es geht immer um euch als Familie. Und es haben ja nicht nur die Kinder die Bedürfnisse, sondern genauso du als Mama, du als Papa. Also jedes Familienmitglied hat seine Bedürfnisse. Und die große Kunst ist, alle Bedürfnisse unter einen Hut zu bekommen, dass jeder Kraft tanken kann und nicht man sagt, okay, man guckt nur, dass die Bedürfnisse der Kinder erfüllt sind und Mama und Papa gehen dabei auf den Zahnfleisch. Das kann ja auch nicht gesund sein. Und da begleite ich im Prinzip euch als Familie, um genau euren individuellen Weg zu finden, wie ihr diese, so banal wie es klingt, so herausfordernd ist es gleichzeitig aber auch. Und natürlich, ich bin da auch nicht perfekt. Wichtig ist es immer, wo ich sage, man darf erstmal dieses Bewusstsein dafür haben, weil dann fällt es mir auch auf. Die Erfahrung habe ich gemacht. Wenn mir was bewusst geworden ist, heißt das nicht, dass ich das sofort 100% perfekt umsetze. Aber mir fällt es dann spätestens danach, wie gesagt, auf, wenn es gut ist, schon in der Situation, wo ich merke, oh, warte, nochmal anpassen. Manchmal natürlich auch erst danach. Und somit wird das aber dann trotzdem jedes Mal besser. Und genau. Also wir sitzen irgendwo da alle im selben Boot. Und ich sag auch immer, wie du auch sagtest, ja, mit jedem Alter des Kindes kommt einfach eine andere Herausforderung. Wenn das Kind neugeboren ist, 1, 2, 3 Jahre alt ist, im Kleinkindalter ist eine ganz andere Herausforderung als dann im Kindergartenalter, im Grundschulalter oder dann, wenn gerade die Pubertät kickt. Und da sage ich auch immer, lieber schon im Kleinkindalter, Grundschulalter anfangen. Desto älter die Kinder sind, desto schwerer wird es, weil einfach, wir kennen es ja auch, der Mensch ist Gewohnheitstier, was wir immer gemacht haben, das ist so verinnerlicht, so verkörpert. Und da aus diesen alten Gewohnheiten auszubrechen, ist natürlich nicht einfach. Und deswegen ist einfach immer die Einladung, desto früher anfangen und sich da wirklich Unterstützung zu holen, wenn man sagt, oh, ich kriege es einfach nicht. Ich möchte so gerne, aber ich weiß nicht wie. Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. Dann holt euch Hilfe an entsprechender Stelle. Wie gesagt, ich verlinke dann nochmal unsere Kontaktdaten, wie ihr mit uns Kontakt aufnehmen könnt. Wie gesagt, wenn ihr hier in Lernburg seid und eine gute Ergotherapeutin braucht, die ganzheitlich arbeitet, nicht nur das Kind im Blick hat, sondern euch als Familie. Weil das ist nun aus meiner Meinung nach nachhaltig. Ansonsten ist es immer nur so eine Symptombehandlung und nicht diese Ursache. Und es bleibt irgendwie immer so eine kleine Baustelle, wo man sich immer wieder drum kümmern muss, anstatt dass man sagt, okay, wir passen das jetzt einmal richtig an. Und da, ja, für uns und für unsere Kinder natürlich. Okay, liebe Mandy, ich danke dir ganz, ganz sehr für deine Zeit. Es war mega spannend. Ich habe mir auch sehr viel mitgenommen. Hast du noch zum Schluss irgendwas, was du gerne den Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest? Den Mamas, den Papas, die hier zuhören, irgendein, ja, ein Rat, ein Tipp, irgendwas, wo du sagst, das bist du noch nicht losgeworden, das brennt dir noch unter den Nägeln.
Wie losgeworden bin ich schon alles. Ich glaube, ich würde mir wünschen, dass wir unsere Kinder einfach mehr wieder annehmen, so wie sie sind, und nicht ständig den Blick drauf richten, was sie nicht gut können oder was denen schwerfällt, weil das haben wir alle. Also jeder hat seine Defizite. Aber wenn man den Blick auf das richtet, was sie gut können, dann können wir sie immer nur bestärken und dann werden sie auch einen ganz leichteren Weg gehen, als wenn wir sie ständig kritisieren. Das ist vielleicht noch so eine Abschlussbotschaft.
Eine wunderschöne Abschlussbotschaft.
Ja, ich danke dir.
Danke ich dir und freue mich, wenn wir vielleicht noch in Zukunft weitere Podcast-Folgen über andere Themen aufnehmen. Es war, wie gesagt, auch für mich mega spannend, das aus deinem Blickwinkel einfach mal mit zu hören. Und dann sage ich Tschüss. Ich bedanke mich und wünsche auch den Zuhörern noch einen schönen Tag oder Abend, wann auch immer ihr die Folge gehört habt. Ja, und jetzt zum Schluss wünsche ich dir ganz viel Spaß und Erfolg bei der Umsetzung, die Sachen, denn es geht nicht nur ums Anhören, es geht natürlich ums Umsetzen, ums Anwenden in deinen Alltag. Wenn du dabei Hilfe brauchst, ich bin für dich da. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass gerne eine Bewertung da. Folge diesem Podcast und ich freue mich, dich bei der nächsten Folge wieder begrüßen zu können. Und vergiss nicht, es geht nicht darum, perfekt zu sein. Es geht darum, echt zu sein.